Berlin Bubble.
Das 2-Grad-Ziel hängt am seidenen Faden, die Berlin Bubble in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit dem Weltklimabericht. Mein Name ist Egon Huschild.
Ich bin Matthias Banners.
Und ich bin Stefan Mauer. Hallo.
Die Treibhausgasemissionen steigen weiter an und die Welt ist laut IPCC nur wenige Jahre davon entfernt, selbst das 2-Grad-Klimaziel zu verspielen. Was bedeutet das jetzt gerade im Vorfeld der Wahl, aber auch grundsätzlich für unser politisches Handeln?
Also eigentlich müsste es natürlich sehr viel bedeuten, aber das ist ja nicht der erste Bericht dieser Art. Also er hat jetzt nochmal in noch viel heftigerer Deutlichkeit aufgezeigt, wo wir eigentlich gerade stehen, was das Weltklima angeht. Das ist ja auch das Jahr 2021, ist ja auch nicht arm an Extremwetterphänomenen. Und die sind ja auch nur ein Indikator dafür, was da eigentlich wirklich passiert. Und wenn man jetzt wirklich sich das wissenschaftlich anguckt, das ist das größte peer-reviewte wissenschaftliche Projekt, glaube ich, sogar in der Menschheitsgeschichte, was da passiert und was da veröffentlicht wurde jetzt und noch weiter veröffentlicht wird. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass bei der Mehrheit der Handelnden da diese Dringlichkeit auch angekommen ist.
Wenn ich mir das anschaue, wie gesagt, es ist ja mittlerweile schon ein paar Tage her, dass der Bericht veröffentlicht worden ist. Und es gab auch anfangs einen großen Aufmerksamkeitspeak, der jetzt aber auch wieder ein Stück weit abgeklungen ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch mit Afghanistan irgendwie ein weiteres Thema hinzugekommen ist. Ich gehe trotzdem davon aus, dass dieser Bericht auch immer wieder als Referenz in allen Debatten jetzt im Laufe des Bundestagswahlkampfes mitspielen wird.
Die 1,5 Grad sind vom Tisch, die 2 Grad sind aber auch offenkundig nur noch schwer zu erreichen, nämlich der globale Ausstoß von Kohlendioxid müsste schon vor 2025 einen Höhepunkt erreicht haben. Das wird wohl wahrscheinlich nicht gelingen, denn nicht nur Deutschland und Europa ist dort im Spiel, sondern ist die ganze Welt im Spiel. Aber was wären für Deutschland und Europa die nächsten Steps, die gemacht werden müssen, um bei diesem Thema ein bisschen voranzukommen?
Ja, ich finde schon, gerade wenn man sich die Budgets anguckt, über die wir hier reden, die Treibhausgasbudgets, dann wäre es eigentlich die Aufgabe des reichen Wirtschaftsblocks Europa, da voranzugehen und zumindest die eigenen Zusagen, die mal in Paris gemacht wurden, einzuhalten. Das tun ja schon die meisten Länder nicht. Das wird auch Deutschland nicht tun. Und wenn wir das mit unserem vielen Geld nicht können und mit unserer Wirtschaftskraft, dann kann da natürlich auch kein Zug reinkommen, dass andere Länder dann sagen, also dann haben die ja jeden Grund, den sie sich wünschen können, zu sagen, naja, wenn die das schon nicht machen, dann müssen wir das erst recht nicht machen. Deswegen wäre in meiner Auffassung es wirklich allerhöchste Eisenbahn, um jetzt mal in Europa zumindest voranzugehen und zumindest die eigenen Zusagen einzuhalten. Und deswegen, wir haben also keine weiteren 4 Jahre mehr, um da in Ruhe irgendwas mit Übergang zu machen. Wir wissen seit den 1970er Jahren, dass da was getan werden muss. Und seitdem lautet das Argument immer wieder und immer wieder, wir brauchen aber längere Übergangszeiten. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
Das Problem ist aber tatsächlich, selbst wenn wir hier in Europa unsere Kohle- und Erdgaskraftwerke schneller vom Netz nehmen würden, es sind halt immer noch welche im Bau und in Planung in China und in der Türkei. Insofern bin ich mir eben nicht so richtig schlüssig, ob Europa da so den Hebel hat.
Stefan, du spielst auf das Thema Vorbildfunktion an. Und das ist ja auch das, was sich auch durch den Green New Deal durchzieht und auch durch die deutschen Klimaschutzziele und auch durch die Agenda der Grünen und auch ansatzweise irgendwie halt der anderen Parteien. Ich bin im Hinblick auf den Anteil Europas ein bisschen skeptischer und würde mir da eher eine grundsätzlich andere Strategie wünschen, weil wir natürlich im Hinblick auf klimaschützende Technik durchaus irgendwie halt schon einen Step weiter sind. Und letztendlich, es ist natürlich irgendwie halt so, dass wenn ich schon relativ klimafreundlich unterwegs bin, dann ist irgendwie halt jeder kleine Schritt viel aufwendiger. Und letztendlich würde ich mir wünschen, dass wir da investieren, wo irgendwie halt noch am meisten zu holen ist. Also vielleicht auch in entsprechende Technologie, dass wir auch einen Transfer in andere Länder organisieren, dass wir irgendwie halt bei dem Thema Technik irgendwie halt vorangehen. Anstatt jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, hier in also Europa unglaublich viel Geld in ganz kleine weitere Einsparschritte zu investieren.
Also ich stimme dir zu, dass es natürlich sehr sinnvoll ist, im Ausland mitzuhelfen, gerade in Ländern, wo eben zum Beispiel sehr dreckige Kohle verbrannt wird. China, Indien fallen einem da natürlich immer sofort ein, da dann zu investieren und Dinge umzubauen. Ich weiß aber auch zufällig, wie schwierig das ist, in einem Land mit oder in Ländern mit so krass wachsendem Energiebedarf, die dazu zu bringen, irgendwie so alte Meiler vom Netz zu nehmen. Aber natürlich, das ist absolut richtig. Ich finde aber trotzdem, also es ist jetzt gerade der neue Subventionsbericht rausgekommen, der Bundesregierung für 2022. Da stehen so viele Subventionen drin, die klimaschädlich sind. Es ist eben nicht nur so, dass wir aktiv gewisse Entwicklungen verhindern in Deutschland, zum Beispiel in der Windkraft vor allem. Bei der Windenergie sind, je nachdem, wer die Schätzung macht, zwischen 100 und 150.000 Arbeitsplätze verloren gegangen in den letzten Jahren, weil da eben so stark politisch gegengesteuert wurde. Und auf der anderen Seite haben wir halt wirklich fast die Hälfte aller Subventionen, die in diesem Subventionsbericht stehen, sind noch klimaschädlich. Und das können wir als ein Land, wenn man unseren Bevölkerungsanteil anguckt und das, was uns eigentlich am globalen Schadstoffausstoß noch zusteht, da sind wir ungefähr beim Doppelten. Und wir können uns nicht hinstellen und da irgendwie anderen Leuten erzählen, was sie alles besser machen sollen, während wir selbst so viel Geld in dreckige, umweltverschmutzende Technologien und Sachen stecken, Windenergie sogar zurückbauen fast, gefühlt, und unsere eigenen Klimaziele, wo wir unterschrieben haben, dass wir einhalten wollen, dass wir die nicht einhalten und uns dann hinstellen und sagen, ja komm, wir bauen bei euch mal ein paar Kohlemeiler um, das ist viel besser, als wenn wir hier uns an unsere eigenen Abmachungen halten.
Na gut, aber letztendlich streiten wir doch irgendwie halt um die Frage, ich investiere und wo kommt am Ende irgendwie halt mehr dabei rum? Und es gibt da natürlich auch durchaus positive Beispiele. Wenn ich mir zum Beispiel Saudi-Arabien anschaue, dass das, was an neuen Städtebauprojekten geplant ist, das auch auf der Grundlage erneuerbarer Energien geplant ist. Das ist auf der Grundlage von Wasserstoff geplant. Also da habe ich schon viele Projekte, wo durchaus irgendwie halt eine Menge passiert und auch irgendwie halt noch irgendwie halt eine Menge passieren kann. Also auch Ägypten investiert irgendwie halt massiv in Wasserstoff, Katar. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum, dass sich da auch einiges tun wird irgendwie halt die nächsten Jahre. Und letztendlich, das sind natürlich irgendwie halt Projekte, mit denen ich irgendwie halt viel mehr erreiche.
Die Frage ist aber auch, wie schnell das Ganze dann gehen wird. Und ich glaube eben nicht, dass es schnell genug geht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Projekte, die in die Zukunft geplant sind. Aber wir haben einfach eine fortschreitende Urbanisierung. Wir haben immer mehr Dinge, letztendlich irgendwie die Welt entwickelt sich weiter. Und ich glaube, bis sich alles mit erneuerbaren Energien weiterentwickelt, wird es zu lange dauern, dass wir diese Klimaziele noch in irgendeiner Form erreichen können.
Also ich sehe das nämlich auch so. Natürlich, du hast ja recht, Matthias, natürlich ist das total sinnvoll, auch international Geld zu investieren und Dinge anzustoßen, auch Technologie zu exportieren. Sehr sinnvoll, sehr gut. Aber ich finde halt, es geht nicht, ohne dass wir uns da auch an die eigene Nase packen und eben einmal uns diese richtig, richtig umfangreichen Subventionen anschauen, eben für dreckige Energie, für Dinge, die sehr viele Treibhausgase verursachen, und ohne dass wir uns anschauen, warum wir systematisch Dinge verhindern, wie einen besseren Stromtransport in unserem eigenen Land, wie eine Stromerzeugung zum Beispiel mit Windenergie, wie vernünftige Massenspeicher eben für die sehr schwankungsanfällige Windenergie. Da haben wir extrem viele Hausaufgaben, die wir auch noch bei uns zu Hause machen können und die mit weniger politischen Bremsklötzen sehr viel schneller erledigt werden könnten. Es ist eben nämlich nicht so, dass wir jetzt schon irgendwie 95% erreicht hätten und nur noch diese letzten 5 rauskitzeln sollen. Wir haben da an einigen Stellen echt richtig große Baustellen noch. Und wie gesagt, wir bauen immer noch Braunkohle ab und werfen das in irgendwelche Öfen rein. Das ist wirklich verrückt. Und die eine Sache, die ich da auch tatsächlich in letzter Zeit häufiger zu gelesen habe und wo ich auch denke, wo man auch mal, gut, ist ein bisschen retrospektiv, aber was ich tatsächlich auch jetzt häufiger gelesen habe, ist, dass es eventuell dann vielleicht doch ein Fehler war, so schnell aus der Kernenergie auszusteigen. Und weil die eben emissionsärmer ist als das, was wir gerade so machen, gerade die Kohle. Und weil es eben da inzwischen Technologien gibt, die deutlich weiter sind als das, was wir so in den 60er, 70er Jahren gebaut haben. Also alles viele spannende Dinge, aber unterm Strich tun wir nicht genug und wir sind eben noch nicht so, wie das einige ja manchmal darstellen, dass wir so fast alles schon erreicht hätten und jetzt nur noch so die letzten paar Prozent rauskitzeln müssen. Das ist einfach unrealistisch und da könnten wir mit relativ wenig Aufwand sehr viel mehr erreichen bei uns.
Aber Stefan, vieles hängt doch am politischen und gesellschaftlichen Umfeld. Ich meine, das hast du jetzt mit dem Thema Kernenergie auch nochmal sehr gut deutlich gemacht, weil ich gehe davon aus, mal davon abgesehen, dass die Wirtschaft auch gar nicht mehr daran interessiert ist, diese Dinge irgendwie halt zu bauen und zu betreiben, wird es natürlich gesellschaftlich oder ist es gesellschaftlich ein Ding der Unmöglichkeit, die Kernenergie wieder hochleben zu lassen. Und wenn ich mir eine andere wenn ich mir eine andere aktuelle Debatte anschaue, der Kohleausstieg. Es gab dann diese Kohlekommission. Wir haben uns auf 2038 geeinigt. Die Grünen würden das irgendwie halt gerne vorziehen und Scholz hat dem irgendwie halt nochmal deutlich widersprochen, was ich für richtig halte. Weil letztendlich, wir werden irgendwie halt bei dem Thema irgendwie halt nur weiterkommen, wenn wir uns auch gesellschaftlich ein Stück weit einig sind. Und wir werden sowieso handfeste Konflikte durchzustehen haben, irgendwie halt die nächsten Jahre.
Aber ich fände es nicht problematisch, wenn man eben mal eine Entscheidung getroffen hat und im Nachhinein feststellt, dass die Entscheidung noch schlauer geht, nochmal einen neuen Ansatz zu fahren und eben die Entscheidung zu revidieren und sie besser zu machen.
Ich finde gerade der Kohleausstieg ist ein hervorragendes Beispiel. Es gibt ja jetzt diese Berechnung, wenn man sich das Budget, das Deutschland hat, was weiteren Ausstoß von Treibhausgasen angeht, wenn man sich das anguckt, dann würde der Kohleausstieg 2038 dafür sorgen, dass wir zwischen 50% und 73% dieses Budgets nur für den Kohlestrom verbrauchen. Das kann doch nicht funktionieren.
Aber wir haben doch auch darüber hinaus das Instrument CO2-Preis und Emissionshandel.
Hat ja bisher nicht so gut funktioniert.
Ja, aber letztendlich.
Wenn wir die Kohle verbrennen, stoßen wir doch die Treibhausgase trotzdem aus. Wenn wir dann jetzt sagen, ja gut, wir kaufen, also das passiert ja auch schon, dass man so virtuelle Zertifikate irgendwo aus Norwegen kauft, weil die ihren Strom mit Wasserkraft machen. Wunderbar, aber das verhindert ja nicht, dass wir diese Kohle verbrennen und das Zeug in die Atmosphäre blasen. Und wenn wir als Land unsere eigenen Selbstverpflichtungen ernst nehmen und sagen, wir haben das in Paris unterschrieben, das ist ja ein Vertrag. Also wir haben den ja unterschrieben, wir haben uns verpflichtet, das ist unser Budget. Mehr wollen wir nicht verbrauchen. Wir wissen inzwischen, mehr als die Hälfte dieses Budgets geht nur für Kohlestrom drauf. Wollen wir allen anderen Industrien sagen, wollen wir jedem, der ein Auto fährt mit einem Verbrennermotor sagen, ha, sorry, tut uns leid, wir wollen die Kohle leider erst 38 abschalten, wir schaffen das nicht früher, wir brauchen da irgendwie fast 20 Jahre für, du musst leider jetzt aufhören zu fahren. Das werden wir doch auch nicht machen. Das heißt, das ist doch mit Ansage, dass wir da schallernd durch diese Mauer durchkrachen, die wir uns da selber hingestellt haben und gesagt haben, bis da fahren wir und nicht weiter.
Ich gehe davon aus, dass der Zertifikatehandel dafür sorgen wird, dass wir automatisch früher aus der Kohle aussteigen. Schlicht und einfach, weil es irgendwie halt zu teuer wird, dann diese Kraftwerke weiterhin zu betreiben.
Aber dann hätten wir einen früheren Kohleausstieg de facto dann.
Wir hätten den irgendwie halt de facto, ohne irgendwie halt zu sagen, wir legen das jetzt irgendwie halt gesetzlich fest. Und genau das ist eigentlich auch irgendwie halt mein Problem in dieser ganzen Debatte. Da ist mir irgendwie halt vieles irgendwie halt zu sehr vernagelt und festgelegt. Wie gesagt, der Begriff Verbotspolitik ist irgendwie halt nicht wirklich passgenau irgendwie halt an dieser Stelle. Aber letztendlich, ich wünsche mir da einfach klügere Steuerungsinstrumente, um irgendwie halt bei dem Thema weiterzukommen. Das könnte auch so ein Emissionshandel sein, der dann also irgendwie halt wirklich gut und richtig funktioniert.
Ich stimme dir ja völlig zu. Wie wir da hinkommen, ist für mich völlig zweitrangig. Also wenn wir da ein vernünftiges System bauen würden, was funktioniert, dann und das dafür sorgt, dass wir das schaffen, unsere Paris-Ziele einzuhalten, wunderbar. Ich bezweifle allerdings, dass der Emissionshandel, so wie er gerade ausgeschaltet ist, dazu in der Lage ist.
Dann müssen wir das besser machen.
Ja, bin ich voll bei dir. Also das können wir sofort machen, dass wir halt sagen, wir bauen einen, der wirklich funktioniert, wo eben nicht wahnsinnig viele von diesen Zertifikaten quasi kostenlos zugeteilt werden, sondern wo wirklich echt dafür bezahlt wird, dass man Treibhausgase ausstößt. Weil das sind nun mal externalisierte Kosten. Also wir als Gesellschaft, jeder Mensch, der auf der Erde wohnt, zahlt am Ende dafür, wenn CO2 ausgestoßen wird. Und das sollte dann am Ende auch der oder diejenige bezahlen, der es ausstößt.
Ich habe ein Plakat der Partei gesehen, auf dem war zu sehen, es gibt viele Planeten, aber nur eine Wirtschaft. Und ich bin schon der Meinung, das ist eigentlich auch ein Stück weit irgendwie halt Kern der Debatte. Wir müssen auch, wie gesagt, bei all dem, was wir jetzt beim Klimaschutz machen und was wir vielleicht auch noch irgendwie halt verstärkt machen, auch darauf achten, dass irgendwie halt die Wirtschaft nicht gegen die Wand fährt. Ich glaube, Gesamtmetall hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass irgendwie halt 200.000 Arbeitsplätze in dem Bereich verloren gegangen sind. Und zwar nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dem verschärften Klimaschutz. Und da laufen wir auf ein handfestes Problem zu. Und ich befürchte auch, dass irgendwie bei vielen Maßnahmen, die jetzt irgendwie halt diskutiert werden, der Klimaschutz irgendwie halt sehr, sehr deutlich im Vordergrund steht und dass die Wirtschaft am Ende irgendwie halt dabei unter die Räder kommt.
Man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber andererseits, wir müssen was tun. Über welchen Weg werden wir herausfinden, aber es muss auch schnell passieren. Liebe Runde, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ich danke auch. Bis dahin.
Das war Berlin Bubble.